Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist die Literatursendung Buchzeichen, jeden Sonntagnachmittag von 2 bis 3 da auf DRS1.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Und in dieser Stunde geht es unter anderem um einen Roman, der ganz aktuelle Ereignisse aufnimmt und die heutige Zeit spiegelt, was bei Romanen selten ist. Und er ist ziemlich schwer, wenn ich den da so auflüpfe, also zumindest gewichtsmässig, 700 Seiten dick, aber ein Buch, wo man laut der Britta Spichiger, unserer DRS-Literaturredaktorin, nur so verschlingt. Es heisst «Kapital», geschrieben hat das Buch der John Lanchester. Britta Spichiger, schnell ein Lustigmacher für das «Kapital».
Ja, «Kapital» erzählt von einer Gesellschaftskrise, ausgelöst durch die Geldfixiertheit von unserer Gesellschaft. Das klingt jetzt vielleicht im Moment ein bisschen doch, aber der Autor, der John Lanchester, beschreibt sehr eindrücklich, wie die Krise eben alle betrifft. Die 80-jährige Frau, die zwar reich, aber krank und einsam ist, genauso wie die Familie mit kleinen Kindern, die auf viel zu grossem Fuss lebt und in eine Katastrophe schlittert, wo der Vater die Stelle verliert. Finanzkrise, Gesellschaftskrise, also Themen, die man tagtäglich davon in der Zeitung liest, für einen ist eben in der Form von einem Roman. Und der ist so spannend und so nah am Alltag, dass man ihn nicht mehr auf die Seite legen kann.
Also in dem Fall, unser Kapital in dieser Stunde ist klar. Aber wir haben auch noch etwas Ideales für nächsten Samstag, wenn die Adventszeit anfängt. Etwas für Familie. Ein Advents... Wie sagen wir dem? Eigentlich genau richtig. Ein Adventsbuch ist ja falsch.
Ja, es ist so ein literarischer Adventskalender oder ein Adventskalender in Form von Geschichten.
Redaktion von dieser Sendung, Britta Spichiger. Am Mikrofon begrüßt mich ganz herzlich der Adrian Köpfer.
It's like lightning, the will of
DRS1 mit der Sendung Buchzeichen. Und gerade als erstes reden wir über einen Roman «Kapital» von John Lanchester. Britta Spichiger, es ist, wie schon am Anfang gesagt, ein Roman, der von dem erzählt, was man jeden Tag in der Zeitung liest, wie sich die Wirtschaftskrise ganz konkret im Alltag auswirken kann.
Ja, es ist sehr ein aktueller Roman, ganz frisch rausgekommen und spielt durch die Ende 2007, 2008, eben mit einem Thema, das die ganze Welt betrifft. Alle, nicht nur Banken, grosse Unternehmen oder ganze Länder sind von der Wirtschaftskrise betroffen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Für das deutlich zu machen, hat der Autor John Lanchester als Schauplatz eine kleine Strasse zu London gewählt. Die Pepys Road mit dreistöckigen viktorianischen Häusern. Ursprünglich ist sie für die Mittelschicht gebaut und eben im Moment, wo der Roman spielt, ist sie ein begehrter, trendiger Wohnort geworden und noch das kleinste Häuschen ist Millionen von Pfund wert. Also schon der Schauplatz, ein Beispiel für die Immobilienblase und das ist dann der Hintergrund für den Gesellschaftsroman zu der Finanzkrise.
Und jetzt geht es in diesem Roman Kapital im Jahr um Bewohnerinnen und Bewohner von dieser Pepys Road.
Das sind ganz unterschiedliche Leute. In einem Zusammenschnitt, den wir jetzt gerade hören, machen wir einen kurzen Rundgang auf dieser Strasse und gehen bei anderen Leuten läuten und hineinschauen.
Ahmed Kamal, dem der Laden in Hausnummer 68 am Ende der Pepys Road gehörte, wurde um 3.59 Uhr morgens wach. Genau eine Minute, bevor sein Wecker klingelte. Durch lange Übung war er in der Lage, seine Hand auszustrecken und den Knopf auf der Digitaluhr herunterzudrücken, ohne dabei ganz aufzuwachen. Dann rollte er wieder auf die andere Seite und schmiegte sich an seine Frau Rainka, die noch in völligem Tiefschlaf versunken war. Ahmed war daran gewöhnt, früh aufzuwachen. An einem regnerischen Tag Anfang Dezember saß eine 82-jährige Frau in ihrem Wohnzimmer in der Pepys Road Nummer 42 und schaute durch ihre Spitzenvorhänge auf die Straße hinaus. Ihr Name war Petunia Howe und sie wartete auf den Lieferwagen von Tesco. Petunia war der älteste Mensch, der in der Pepys Road lebte. Und sie war auch der letzte Mensch, der in der Straße geboren worden war und jetzt noch immer dort wohnte. In der Pepys Road Nummer 51 war Mrs. Arabella Yount, die einmal in einem Buch gelesen hatte, dass Frauen viel besser im Multitasking seien als Männer, gerade damit beschäftigt, vier verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Sie baute in ihrer winzigen Abstellkammer, die sie zu ihrer Speisekammer erklärt hatte, ein Regal auf. Sie kümmerte sich um ihre zwei entzückenden Kinder, Joshua und Conrad. Sie kaufte Kleider im Internet und sie feilte an dem Plan, wie sie ihren Mann einen gehörigen Schrecken einjagen konnte. Zwei dieser vier Aufgaben hatte Arabella an andere delegiert. Michael Lipton Miller, von seinen Freunden Mickey genannt, stand in dem Haus in der Pepys Road Nummer 27, das er sich als Finanzinvestition gekauft hatte. Er hatte ein Notizbrett unter seinem linken Arm geklemmt und hielt sich ein Blackberry an sein rechtes Ohr. In seiner linken Jackentasche vibrierte ein iPhone. In seiner rechten Jackentasche steckte ein Brief von einem Rechtsanwalt, der seine Scheidungskonditionen mit ihm besprechen wollte. Zu seinen Füßen stand ein Aktenkoffer und sein Kopf schmerzte, weil er zu wenig getrunken hatte.
Der Michael Lipton Miller, die Arabella und ihre Familie, die Petunia oder der Ahmed, sie und alle anderen begleitet man in einem rund 700-seitigen Roman durch ihren Alltag. Und das Spannende daran ist, dass es dem Autor John Lanchester gelingt, in die Leute hineinzuschauen und ihre Motive und Beweggründe, wieso dass sie so leben, wie sie leben, klar zu machen und sie nicht einfach zu beschreiben. Es steht aber auch nicht eine bestimmte Figur im Zentrum. Eben der Mix aus all diesen Figuren und auch ihre Nichtbeziehungen Das ist wichtig. Auf diesen 700 Seiten ist alles so ein bisschen reingemostet. Es ist sehr ein dichter Roman, weil es halt eben auch in einer globalen, multikulturellen Gesellschaft ist.
Vielleicht ist es auch darum so schwer, weil alles reingemostet ist in die 700 Seiten. Wir haben es am Anfang gesagt, all die Leute sind in ihrer eigenen kleinen Welt betroffen von etwas, was die ganze Welt angeht, nämlich von der Wirtschaftskrise.
Und jede Hausnummer steht für einen bestimmten Lebensbereich. Das ist unter anderem Religion, Gesundheitspolitik, Bankenwesen, Kunst und Profisport. Der Ahmed zum Beispiel, er ist aus Pakistan, er ist ein gläubiger Muslim und hat Probleme, weil sein Bruder unter Terrorismusverdacht steht. Die Petunia hat einen Hirntumor und kommt in die Mühle von einem unpersönlichen Spitalbetrieb. Der Arabella, ihr Mann, ist Devisenhändler. Sie rechnen mit einem Millionenbonus und leben auf zu grossem Fuss, bis er seine Stelle verliert. Und der Michael Lipton Miller arbeitet für einen renommierten Fußballclub und muss gerade eine Wohnung an der Pepys Road parat machen für ein neues Fußballtalent aus Afrika. Wie gesagt, sie alle haben nicht zu viel gemeinsam, außer dass eben bei den meisten alles bestimmt ist von Geld und materiellem Besitz. Der John Lanchester erzählt also im Kleinen, wie ein System im Grossen funktioniert, dass eben niemand weiss, was der Nachbar für ein Leben führt und wie Gier, Ehrgeiz, Egoismus, Angst und auch Ignoranz dazu führen, dass jeder für sich ganz allein isoliert und unglücklich ist.
Das klingt jetzt ein bisschen moralisierend.
Ja, der Roman «Kapital» hat sicher etwas Moralisierendes, vielleicht okay. Auch etwas Düsteres, aber vor allem zeichnet er sich aus durch eine sehr scharfe Analyse auf der einen Seite, aber auch warmherzige und auch humorvolle Porträts von den eigentlich doch ziemlich tragischen Figuren. Der John Lanchester hat in einem Interview, wo wir jetzt gerade einen Ausschnitt hören daraus, selber gesagt, er hätte mit diesem Buch aber nicht eine Moralpredigt halten. Trotzdem stellt er fest, dass gerade wenn man zu London durch eine kleine Strasse laufe, das Gebäude zwar noch so ausgesehen wie vor Jahrzehnten, aber die Leben der Leute, die darin wohnen, sich ganz radikal verändert haben. Niemand kümmere sich um einen anderen und überhaupt hat sich auch die Art, wie die Leute denken, sehr verändert.
Was meint der John Lanchester mit dem?
Ja, es hat mit etwas zu tun, was man im Buch auch liest. Alle Bewohner von dieser Pepys Road bekommen immer wieder Drohungen. Postkarten, DVD, später sogar tote Vögel. Immer mit der gleichen Nachricht, wir wollen, was ihr habt. Und lange ist nicht klar, von wem dass die Drohungen kommen. Das zieht sich ja auch wie einen roten Faden eben durch das ganze Buch. Aber es ist charakteristisch für alle Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie die Drohung auf einen finanziellen, materiellen Wert beziehen. Es kommt ihnen gar nie in Sinn, dass das auch etwas anderes könnte sein. Und das Missverständnis, das ist etwas ganz Zentrales im Roman. Aber mehr kann ich im Moment nicht sagen dazu für alle, die ja diesen Roman eben noch nicht gelesen haben.
Britta Spichiger hat John Lanchester, der Autor vom Roman «Kapital», zum Gespräch getroffen. Der hat es vorher schon angetönt.
Genau, und etwas, was mich dabei eigentlich besonders erstaunt hat, das ist, was John Lanchester erzählt hat, dass er diesen Roman lange hat angefangen zu schreiben, bevor das die Wirtschafts- und Gesellschaftskrise so akut war.
Der John Lanchester im Interview, gerade in ein paar Minuten, da auf der RSS. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Sonntagnachmittag.
You could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take.
movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you have. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Das ist das Buchzeichen, die Literatursendung auf DRS1 am Sonntagnachmittag. Es ist gleich 14:30. Verkehrsinfo DRS von 14.27 Uhr in der Zentralschweiz ist die A2 Richtung Luzern zwischen Ersfeld und der Verzweigung Altdorf wegen eines Unfalls gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Britta Spichiger, vorher haben wir den Roman «Kapital» vorgestellt. Das ist ein ganz aktueller Roman, der die allgemeine Wirtschaftskrise zum Thema hat. Wie wir vorher gehört haben, ist das nicht ein trockenes, theoretisches Buch, sondern der Roman beschreibt, wie alle, die ältere Frau, die Familie mit kleinen Kindern, die politische Flüchtlinge, von dieser Wirtschaftskrise betroffen sind und Gesellschaftskrise. Der John Lanchester hat den Roman geschrieben. Wer ist der John Lanchester, Britta Spichiger?
Er ist ein britischer Schriftsteller, 50, sehr vielseitiger und auch ein preisgekrönter Autor. Er schreibt nicht nur Romane, sondern auch journalistische Artikel und Essays. Seine Präzision und auch die Fähigkeit zu der genauen Analyse, das wird immer wieder gerühmt. Der John Lanchester widmet sich vor allem aktuellen Themen.
Wie eben uns im neuesten Buch «Kapital». Und apropos aktuell, das Buch ist fast 700 Seiten lang und es ist davor die Finger genommen, gewichtsmässig auch nicht unbedingt leicht. Jetzt so ein Roman, den kann man ja nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Mir nimmt Hunger, hat der John Lanchester die Krise eigentlich gesehen und schon verschrieben, bevor sie so akut war?
Ja, mir hat das eben auch sehr erstaunt. Und er hat gesagt, er habe so 2005, 2006 gespürt, dass irgendetwas im Busch sei und er habe dann noch verschrieben. Allerdings hat er nicht gedacht, dass die Finanzkrise gerade so gross werde. Aber dass sein Roman so in London spielen, das ist für ihn von Anfang an ganz klar gewesen. Er hat die Idee dafür bekommen, als er zum Fenster rausgeschaut hat und festgestellt hat, wie sehr das sich London verändert hat.
Well, I grew up mainly in Asia, in Hong Kong, and when I first encountered London in the 1970s, it was a sort of grey and sleepy and provincial place, and no one could think that now. It's a place of enormous energy and colour and diversity and a kind of brashness, a rawness.
Ich bin vor allem in Asien, in Hongkong aufgewachsen, und als ich in den 70er Jahren nach London kam, war es ein eher grauer, provinzieller Ort. Das hat sich gewaltig verändert. Heute vibriert London vor lauter Energie, Farbe und Vielfalt. Und es ist auch schnoddriger geworden. London kommt nie zur Ruhe, ist eine koffeinierte Stadt, so wie es früher nur New York war.
Just by looking out your window, you can see, you know, if you're interested in inequality, which is, I think, a big global theme at the moment, you can see extremes of wealth and extremes of poverty just by looking out your window.
Und London ist heute ein globales Zentrum. Wenn man zum Fenster rausschaut, sieht man gleichzeitig extremen Reichtum und extreme Armut. Wenn man etwas erledigen muss, kann es sein, dass man zuerst mit mehreren Personen aus dem Ausland zu tun hat, bevor man mit einem Briten oder einer Britin spricht. Und das ist etwas, was sich in den letzten 20, 30 Jahren ganz grundlegend verändert hat, diese Weltoffenheit. Das ist toll, so viel von der Welt in London zu haben. London ist eine Art Mikrokosmos der Welt. Und die Straße, über die ich schreibe, ist eine Art Mikrokosmos von London.
And it's a great thing, you know, to have so much of the world, you know, and it seemed to me, that seems to be a very modern thing, that kind of everywhere being present. That was the thing that interested me, the kind of the city being a microcosm of the world and then the street being a microcosm of the city.
Was charakterisiert denn diesen Mikrokosmos?
I think, you know, finance is central to the global story at the moment. It's become central to the global story in the last 5 years, and London is a world capital of that.
Alles, was mit Geld zusammenhängt, ist für die Welt von enormer Wichtigkeit. Und auch in dieser Beziehung ist London ein globales Zentrum. Dieser Aspekt hat mich beim Schreiben sehr interessiert.
I think the thing about how involved we are in each other's lives is a very central thing. You know,
gleichzeitig aber auch die Frage, wie sehr wir überhaupt noch am Leben der anderen teilnehmen, wie sehr wir uns auch für andere verantwortlich fühlen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit unseren Nachbarn. Um das geht es auch in meinem Buch. Das ist eine zentrale Frage.
It's a big theme in the book, and I think it's a big theme. It's a big theme for most reflective people.
Das ist etwas, was Sie sehr treffend beschreiben. An der Oberfläche scheint es unter den Menschen eine Gemeinschaft zu geben, aber eigentlich ist jeder allein und isoliert.
Community. Politicians love the word community, but and it seems to me people have work communities and family communities and maybe even, you know, internet communities and communities around their interests. But that the sense that you are a community just because you live next door to each other doesn't really exist in London anymore.
Ja, Gemeinschaft ist ein Wort, das von Politikern oft und gern verwendet wird. Die Leute sind eingebettet, vielleicht in einer Familie, in ein Team bei der Arbeit oder im Internet. Aber was nicht mehr existiert, ist eine Gemeinschaft mit Nachbarn. Auf jeden Fall nicht in London. Menschen, die zufällig nah beieinander leben, fühlen sich nicht mehr als Gemeinschaft. Dieser Aspekt interessiert mich sehr. Und das will ich in meinem Buch auch zeigen, diese parallelen, privaten Leben, die einander nichts angehen. Vielleicht ist es nicht überall so, aber in den meisten modernen Städten leben die Menschen einfach nebeneinander.
It's a very striking thing about a certain kind of modern urban experience, that it's lived in parallel and that people's lives barely touch against each other.
Und doch haben sie in ihrem Buch etwas gemeinsam, diese Menschen. Das Interesse, die schiere Besessenheit von Geld, das ist etwas, was sie verbindet. Würden Sie dem zustimmen?
Yeah, there are other sources of value in their lives that they don't really see. I mean,
sie sehen nichts anderes als Geld. Das Buch soll keine Moralpredigt sein, aber ich glaube schon, dass die wahren Werte heute weniger gelten als materielle Aspekte.
That there's been a kind of confusion between sources of value and the more general sources of value and just purely economic factors.
Was sind denn die wahren Werte?
Well, in the book, you know, it's to do with family and friendship and.
Sie haben zu tun mit Familie, Freundschaft, einfach alles, was den Menschen Bodenhaftung gibt. Wir haben sicher viel gewonnen, Weltoffenheit, Kontakt mit anderen Kulturen etc. Aber gleichzeitig haben wir andere Werte aus den Augen verloren. Werte, die nichts zu tun haben mit finanziellen oder materiellen Aspekten. In mancher Hinsicht ist die Welt heute viel lebendiger, aber in mancherlei Hinsicht auch viel kälter.
Das also das Gespräch mit dem britischen Schriftsteller John Lanchester zu seinem neuen Roman «Kapital». Der John Lanchester scheint ein sehr engagierter Autor zu sein, wie wir gehört haben. Britta Speichiger, was macht denn «Kapital» vor allem lesenswert?
Ganz sicher die Nähe zu unserer Zeit und auch die Nähe zum Alltag von ganz normalen, durchschnittlichen Menschen. Der Roman «Kapital» zeigt, wie grosse globale Veränderungen sich eben auch auf das Leben von jedem Einzelnen auswirken können. Und das Buch ist zwar lang, aber in relativ kurze Kapitel eingeteilt. Jedes Kapitel ist einem von den Protagonisten gewidmet. So lang, dass man das Leben, dass man wirklich ins Leben von diesen Figuren eintauchen kann, aber auch kurz genug, für das eben die Spannung bleibt. Manchmal ist der John Lanchester zu fest in Klischee verhaftet, wenn er zum Beispiel eben von der 80-jährigen Petunia erzählt, die hinter Spitzenvorhängen lebt, oder von der jungen Ehefrau von einem Devisenhändler, der eben nur Shopping im Kopf hat. Aber abgesehen von dem ist Kapital sehr eine empfehlenswerte Lektüre. Ich habe es schon gesagt, wegen dieser Kombination aus scharfer Analyse von der heutigen Zeit und einfühlsame Porträts der einzelnen Figuren. Es ist ein Panorama von der heutigen multikulturellen Gesellschaft und ihrer Abhängigkeit vom Kapitalismus. Und Lektüre, die eben beides kann, einem aufrütteln und gleichzeitig unterhalten.
Der Roman «Kapital» von John Lanchester, ein Buch über die globale Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen im ganz normalen Alltag. Und jetzt verlassen wir London, machen uns auf eine wundersame Reise durch stürmische und verschneite Russland. In ein paar Minuten stellen wir euch die Geschichte «Der Schneesturm» vor. Der russische Autor Wladimir Solokin zeichnet ein schonungsloses Bild von seinem Heimatland.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Il y a des chansons qui reviennent, comme revient le mois de mai. Chansons d'amour vieilles rengaines, où toujours rime avec jamais. Je veux sur la même musique parler du monde d'aujourd'hui, mi souriant, mi nostalgique, conclure en déclarant ceci. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Oui, je voudrais en quelques strophes livrer messages et discours, et être un nouveau philosophe en allant chanter dans les cours. Avec mon piano à bretelles, j'irai de pays en pays, répandre la bonne nouvelle et faire un peu d'écologie. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Et si par malheur je m'essouffle à vouloir tout dire en chantant, je me mettrai dans mes pantoufles, je m'arrêterai quelque temps. Mais comme revient l'hirondelle un jour à la belle saison, je reviendrai à tire-d'aile célébrer pelouse et gazon. Heureusement qu'il y a de l'herbe dans nos villes polluées, et que la nature est superbe quand elle pousse en secret. Et ce n'est pas demain la veille qu'on viendra nous l'arracher. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Un peu d'amour et de soleil suffit à la faire repousser. Heureusement qu'il y a de l'air, elle est douce et si parfumée.
someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore.
Wir hören DRS1 mit der Literatursendung Buchzeichen. Und wir haben es vorher gesehen, wir machen jetzt eine Reise durch das stürmisch verschneite Russland mit dem Buch «Der Schneesturm». Geschrieben hat es der russische Schriftsteller Wladimir Sorokin. Britta Spichiger, DRS-Literaturredaktorin, wer ist er?
Der Sorokin ist einer der bedeutendsten lebenden russischen Schriftsteller. Für die einen ist er eine Kultfigur, für die anderen eine Hassfigur, weil er mit einer derben Spruch und bissige Pointe, die russische Regierung und ihre Borniertheit ja überhaupt das herrschende System auch ganz hart kritisiert. Er zeichnet in seinen Büchern ein düsteres Bild von seinem Land und für das wird er auch regelmässig angegriffen, eben von regimetreuen Gruppen.
Und jetzt eben sein neues Buch «Der Schneesturm» und auch da geht es um ein schonungsloses Bild von Russland.
Ja, es geht um das, was der Sorokin auch schon einmal in einem Interview gesagt hat. Er stelle fest, dass Russland breche einen neuen politischen Winter an.
Und das ist also das Thema von dieser Geschichte «Der Schneesturm». Der Markus Gasser hat es gelesen.
«Der Schneesturm» ist meiner Meinung nach ein absoluter Knüller. Er schildert eine trostlose Welt so, dass man lachen darüber und immer wieder verblüfft ist. Und das ist eine grosse Kunst. Wir sind während dem ganzen Roman unterwegs mit dem Kutscher Kosma und dem Dr. Platon Garin, unterwegs in ein abgelegenes russisches Dörfli, wo eine grässliche Krankheit ausgebrochen ist, die bolivianische Pest. Und der Dr. Garin muss mit dem Impfstoff so schnell wie möglich ahnen. Die zwei sitzen auf dem Bock vom Kosmas im Mobil und fahren durch einen endlosen Schneesturm über eine endlose, tief verschneite Landschaft. Immer wieder kommen die zwei vom Weg ab und verlieren sich fast, verfrieren fast. Immer wieder gibt es eine Panne mit ihrem Mobil, aber dann kämpfen sie sich jedes Mal wieder aus einer Schräglage raus, finden den Weg wieder, reparieren ihr Mobil wieder und sitzen plötzlich wieder zufrieden auf ihrem Mobil und die Welt ist in Ordnung.
Kosma, Bruderherz. «Sag mir, was ist für dich im Leben das Wichtigste?», wollte der Doktor auf einmal von ihm wissen. «Das Wichtigste?» Der Grecht schob sich die Mütze aus der Stirn und lächelte sein Vogellächeln. «Ach, der Herr, ich weiß nicht. Das Wichtigste ist, dass alles im Lot ist.» «Alles im Lot, was soll das heißen?» «Na, dass die Pferde gesund sind, das Geld für Hafer da ist. Ja, und dass es einem selber an nichts gebricht.»
Das Russland, wo sie drin leben, ist eine Mischung zwischen 19. Jahrhundert und Science Fiction. Ein Kosmosis-Mobil zum Beispiel ist eine Kutsche, die statt von einem Motor von 50 mehrsäulegrossen Rössli angetrieben wird. Benzin haben eben nur Reiche, zum Beispiel Drogenhersteller. Zu solchen Dopaminierer, wie sie heissen, verschlotzt die zwei Reisenden. Und die lassen dann für einen Kutscher schnell eine Hütte wachsen, eine Hütte aus lebend gebärendem Filz. So witzige und praktische Fantasieelemente hat es viel in diesem Roman, aber der Sorokin hat es nicht nur zum Spass erfunden. Der Cosma hat Mini-Rössli, weil er arm ist und sich kein Benzin kann leisten. Oder ein toter Ries, wo sie mit ihrem Mobil einmal reinrasen, ist ein Bild für das heutige Russland überhaupt. 2003 hat der Wladimir Sorokin in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, «In Russland bricht ein neuer politischer Winter an. Die Massenmedien werden schon vom Staat kontrolliert. Die Bürokratie hat schon absolute Macht. Aber das, was wir jetzt sehen, ist nur der erste Schneefall eines langen Winters.» Jetzt, 10 Jahre später, ist aus dem ersten Schneefall in den Augen von Sorokin ein endloser Schneesturm geworden. Ein Sturm, der die Menschen daran hindert, ein anständiges Leben zu führen. Die zwei Reisenden sind mir beim Lesen immer mehr ans Herz gewachsen. Der Autor geht eigentlich ganz lieb mit ihnen um und er erzählt einem ihre Erlebnisse mit starken Bildern und mit viel Witz, in einer Sprache voll von Wortschöpfungen und abstrusen Fantasien. Ankommen die der Cosma und der Garin übrigens nie in diesem Dörfli Dolgoje. Und am Schluss ist dann gar nichts mehr im Lot. Aber trotz dem schlimmen Ende ist es eine hoffnungsvolle Geschichte, weil sie von tapferen Menschen erzählt, die an das Gute auf dieser Welt glauben.
«Ja, was denn noch?» fragte der Krechts lachend. «Sag bloß, da ist nichts, was dich darüber hinaus noch interessiert?» Der Krechts zuckte die Schultern. «Der Herr, ich weiß nicht, was ihr meint. Etwas, was du am Leben gerne ändern würdest. An meinem? Da gibt's nichts. Man ist zufrieden damit.»
«Der Schneesturm» vom russischen Autor Wladimir Sorokin ist es gewesen, in einem Beitrag von Markus Gasser. Und wer der Wladimir Sorokin gerne live möchte sehen, kann das gerade in ein paar Stunden machen. Er liest nämlich heute Abend um 5 Uhr im Literaturhaus Basel in Basel.
Thank you.
Ihr hört DRS1 mit der Literatursendung «Buchzeichen». Es ist 10 Minuten vor der Dreie. Langsam wird die Wunschliste geschrieben, das Geschenk für die Grosseltern gebastelt und auf das Christkind geplant.
Mami, wie lange müssen wir schlafen, bis Weihnachten ist, wenn das Christkind kommt?
Wie lange muss man noch warten, bis Weihnachten ist und das Christkind kommt? Für alle Kinder und auch alle Erwachsenen selbstverständlich auch langsam ungeduldig werden. Wir haben einen Tipp, Britta Spichiger.
Leset oder loset jeden Tag im Advent eine Geschichte. Das ist keine bahnbrechende neue Idee, aber eine. Aber es ist eine, die im Moment eben sehr im Trend liegt. Vielleicht ist es noch aufgefallen, in vielen Buchhandlungen liegen im Moment ganze Berge von Adventskalendern in Form von Geschichten. Und fast für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Was gibt es da aus?
Es gibt zum Beispiel Krimi-Adventskalender, Adventsgeschichten speziell für die Frauen, Adventsgeschichten speziell für die Männer, Adventsgeschichten für Jugendliche. Aber ein Buch ist mir besonders aufgefallen. Es ist ein Buch mit dem Titel «Wie lange noch?». Und es ist ein Mix aus modernen und klassischen Geschichten, wo die ganze Familie anspricht.
Ich würde sagen, wir hören mal einen Ausschnitt daraus.
Warten auf Weihnachten. Das Dumme an Weihnachten, sagte Jeremy James, ist die Zeit dazwischen. Wo zwischen? Fragte Mama. Sie behängte gerade den Weihnachtsbaum mit Lametta. Zwischen irgendwann und Weihnachten, sagte Jeremy James. Zum Beispiel zwischen heute und Weihnachten. Wenn nichts dazwischen wäre, hätten wir jetzt Weihnachten. Und ich brauchte nicht mehr auf meine Geschenke zu warten. Es war noch schrecklich lange hin bis Weihnachten. Genau eine Woche. Draußen sah die Welt wie ein riesiger Geburtstagskuchen aus, mit Puderzuckerschnee, Kerzenbäumen und Candishäusern bedeckt. Die Leute auf der Straße waren ganz vermummt. Man sah nichts als ihre roten Backen, ihre glänzenden Augen und ihren Dampfatem. Drinnen war es mollig warm. Mama hatte die Zwillinge gebadet und gefüttert, das Haus geputzt.
Ja, das klingt doch so richtig weihnachtlich und so fällt eben auch eine von den 24 Adventsgeschichten an im Buch «Wie lange noch?». Geschrieben heissen ganz unterschiedliche Autoren, Unbekannte und so Bekannte wie der Charles Dickens, der Leo Tolstoi oder der Erich Kästner. Gemeinsam ist allen, dass sie Weihnachtsgeschichten aus dem Leben erzählen, Alltagssituationen mit manchmal ganz überraschendem Ausgang. Wir haben die ersten zwei, drei Geschichten daheim Probe gelost. Es gibt das Buch auch als Hörbuch und meiner fünfjährigen Tochter haben sie genauso gefallen wie uns Erwachsenen. «Wie lange noch?», das ist eine Sammlung von Adventsgeschichten, die man auch jedes Jahr wieder vornehmen kann, wo es eben jedes Familienmitglied anspricht. Es ist ein Buch mit einem Potenzial, ein richtiges Lieblingsbuch von der ganzen Familie zu werden, mit Esusohren, Gakospritzer und Fettflecken, allem, was so dazugehört.
Also euer Buch sieht noch nicht so aus.
Nein, so ist gerade gekauft.
Das wird in dem Fall noch. Im Internet haben wir eine Liste für euch zusammengestellt mit einer Auswahl von Adventskalendern in Form von Geschichten. Das war es, das Buchzeichen, das Sonntagnachmittagsmagazin mit lesenswerter Lektüre und spannenden Autoren hier auf DRS1. Und alle Angaben zu der Sendung findet ihr auch bei uns im Internet unter drs1.ch. Britta Spichiger, Redaktorin von der heutigen Sendung, was habt ihr eigentlich für nächste Sonntag geplant?
Ja, wir stellen einen Autor vor, der im Moment Furore macht, sogar im Kino. Es ist der britische Schriftsteller David Mitchell. Die Verfilmung von seinem Buch «Der Wolkenatlas» ist jetzt gerade neu im Kino angelaufen und wir stellen Mitchell sein neuestes Buch vor. Es heisst «Die 1000 Herbste des Jacob Süd-Süd» und erzählt die verrückte Geschichte von einem verliebten Kaufmann auf einem holländischen Handelsaussenposten auf einer Insel vor Japan. Spielen tut die Geschichte im Jahr 1799 und es ist ein historischer Schmöker mit exotischem Kolorit und gefährlichen Verwicklungen.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Und immer am Schluss von der Sendung «Buchzeichen» haben wir einen Satz, einen Gedanken oder einen Ausspruch von einem bedeutenden Autor oder einer bedeutenden Autorin für euch parat. Heute ist es der John Lanchester, der britische Schriftsteller, der den Roman «Kapital» geschrieben hat. Wir haben das Buch in der heutigen Sendung vorgestellt. In dem Satz, den wir jetzt gerade hören, sagt er, was ihm bei seinen Büchern am wichtigsten sei. Dass sie ein Denkanstoss sind und die Leserinnen und Leser nach der Lektüre die Welt vielleicht ein bisschen anders anschauen.
Das letzte Wort.
John Lanchester, 2012.
When readers have their own take on things, and that slightly changes their perception of the world around them, and you know, they right as a writer, the way you change the world is by changing the way people see the world, and that's what I'd hope to do.
Questions in your eyes, I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part, 'cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I'll make mistakes, I'll never break your heart. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. Silver in your hair, you won't have to ask if I still care, 'cause as time turns the page, my love won't age at all. I swear by the moon and the stars in the sky, I'll be there. Like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I'll love you with every beat of my heart, I swear.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.